Hallo und herzlich willkommen im VA Talk. Mein Name ist Nicole Hildebrandt und in diesem Podcast gebe ich dir jede Menge Informationen in Form von kurzen Tipps und Interviews rund um das Thema virtuelle Assistenz, so dass auch du richtig durchstarten kannst. In einer anderen Folge habe ich ja bereits mit Janine Wittig über das Thema Leben und Arbeiten als VA im Ausland gesprochen. Ja, und heute habe ich jemanden zu Gast, der uns darüber berichtet, wie es ist als VA in den USA. Jetzt fragst du dich sicher, weswegen das Thema? Naja, VA gibt es ja schon länger. Und zwar besonders in den USA. Und deswegen habe ich heute Susanne Wagner zu Gast, die uns ein bisschen über ihr Leben als VA und in den USA speziell erzählt.
Ja, hallo Susa, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist.
Hallo, guten Morgen.
Wir kennen uns ja schon ein klein bisschen, ne? Du hast ja früher die Facebook-Gruppe Virtuelle Assistenten arbeiten von zu Hause nicht nur betreut, sondern du hast sie, glaube ich, auch gegründet.
Richtig. Da gab es nämlich anscheinend bis zu dem Zeitpunkt nichts anderes im deutschsprachigen Raum. Und da fand ich, es wurde Zeit.
Genau richtig. Und deswegen sprechen wir ja auch heute. Aber vielleicht magst du dich auch gerade erstmal vorstellen.
Ja, mein Name ist Susanne Wagner. Ich bin gebürtige Deutsche, komme aus Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Düsseldorf, aus Ratingen, bin aber vor einigen Jahren der Liebe wegen nach Florida ausgewandert. Und von da melde ich mich auch gerade. Und dort bin ich eingestiegen als virtuelle Assistentin. Bin ich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, mehr im Sinne von Coaching und Consulting, auch im Bereich virtueller Assistenz unter anderem. Und mittlerweile beobachte ich dann von hier aus der Ferne, wie das ganze Thema auch in Deutschland langsam anfängt zu boomen.
Ja, genau. Also ich war, als ich mich damals so diesem Thema angenähert habe, war ich dann sehr erstaunt festzustellen, da das ja doch noch eine sehr junge Branche, sag ich jetzt mal, ein neuer Job ist in Deutschland, war ich doch sehr erstaunt festzustellen, wie lange das tatsächlich in den USA schon existiert und auch teilweise in anderen Ländern. Wann bist du in den USA ausgewandert, damit wir mal so einen Zeitbalken haben, seit wann es das da mindestens schon gibt?
Ausgewandert bin ich Anfang 2015 und wie lange es das ganze Thema tatsächlich schon gibt, schon vorher gegeben hat, kann ich so genau nicht sagen, aber ich habe bemerkt, schon allein anhand der Facebook-Gruppen, die es jetzt mittlerweile zu dem Thema geht und der diversen Themen, die es in den Hilfeforen gibt, dass das Ganze in den letzten Jahren nochmal zusätzlich einen Boom bekommen hat.
Ja, also ich habe mal so ein bisschen im Internet recherchiert und das muss es in den USA wohl schon seit den 90ern geben, also Ende der 90er, also doch schon eine ganze Weile, aber es ist wie üblich, ne? Also in Deutschland sind wir so, was Websachen angeht und Internet immer ein bisschen hinterher, ne?
Ja,
das ist leider so, ne? Und ja, genau. Wie bist du denn überhaupt auf die virtuelle Assistenz dann in den USA gekommen?
Ich bin ursprünglich, also ich habe ungefähr einen Hintergrund von 20 Jahren plus minus 2-3 Jahre im Executive Assistant Bereich und ich bin gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, so wie hieß das damals in grauer Vorzeit noch, jetzt Rechtsanwaltsfachangestellte, habe also die meiste Zeit berufsmäßig in Büros verbracht und zwischendurch sehr, sehr weite Anfahrtswege gehabt und hätte mir schon damals öfters gewünscht, dass es die Möglichkeit gibt, mehr von zu Hause aus zu arbeiten. Dass es das Thema virtuelle Assistenz, dass es da tatsächlich einen großen Markt für gibt, zumindest im englischsprachigen Bereich, war mir damals überhaupt nicht klar. Und reingerutscht bin ich in das Thema. Ich wollte mich ohnehin selbstständig machen. Ich habe auch früher in Deutschland schon einige Sachen auf freiberuflicher Weise gemacht mit Leuten, denen ich normalerweise persönlich nicht begegnet bin. Die also im weitesten Sinne unter das Dach von virtueller Assistenz gefasst werden könnten. Aber richtig aufmerksam geworden bin ich auf das Thema hier, als ich auf Jobsuche war und dann diese Option bemerkt habe, auch darauf aufmerksam geworden bin und gedacht habe, ja wunderbar, das ist doch genau das, was ich suche.
Ja, das ist cool. Konntest du da von Anfang an leben oder hattet ihr noch ein Zweiteinkommen oder wie hat das funktioniert bei euch?
Ich bin in der glücklichen Situation, nicht so wie viele andere Auswanderer. Ich würde zwar nicht sagen, ich bin ins gemachte Nest gefallen, aber da ich hier geheiratet habe, gab es das Haus und die Infrastruktur und das Auto war alles schon da. Ich hatte es also nicht ganz so eilig, beziehungsweise ich durfte auch am Anfang noch nicht arbeiten. Das hat einige Monate gedauert, bis ich meine Arbeitsgenehmigung hatte. Und auf die Weise hatte ich Zeit, zwangsläufig, mich in das Thema einzuarbeiten, mich ja auszubilden, weiterzubilden, im Zweifelsfall mein Equipment, die technologische Infrastruktur noch ein bisschen aufzustocken. Und das hat dann schon eine Weile gedauert, bis ich sagen konnte, ich kann davon leben. Also ganz eindeutig, denn ich wusste am Anfang überhaupt nicht, was ich tue.
Ja.
Abgesehen von dem, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Ich wusste am Anfang nicht so richtig, was ich tue oder was alles unter das Thema virtuelle Assistenz fallen könnte, musste mich auch mal selbst erst finden, beruflich gesehen. Ich habe am Anfang mehr oder weniger alles, jeden Job angenommen, den man mir angeboten hat, unabhängig davon, ob der mir jetzt gelegen hat oder nicht. Ich habe dabei unheimlich viel gelernt. Das war faszinierend. Das ist noch heute eins der interessantesten Dinge, in welche Branchen ich reinschnuppern darf und was für Techniken ich in der Zeit gelernt habe. Aber bis ich wirklich sagen kann, das war ein sustainable Business, das hat schon, ja, 2 Jahre gedauert, kann man glaube ich sagen.
Ja, also das ist erstaunlich, weil da machen wir hier in Deutschland ähnliche Erfahrungen. Ich habe eineinhalb gebraucht, bis ich davon leben konnte. Das ging aber bei mir auch relativ flott, weil bei mir war einfach der Wille da. Ich habe vorher vom Amt Geld bekommen und ich wollte da eben halt auch so schnell wie möglich raus, ne? Und hatte eben halt auch viel Glück mit meinen Kunden, ne? Dass die mich auch immer weiterempfohlen haben und dass da immer so, ich sag mal, Nachschub kam, ne? Aber ich weiß von anderen virtuellen Assistenten, dass es bei denen auch so um die 2 Jahre rum gedauert hat, bis die tatsächlich davon leben konnten, ne? Das, also ich denke, das beschäftigt auch gerade viele Starter, dass die einfach Angst haben, dass sie davon nicht leben können, ne? Also das hemmt, glaube ich, auch wahnsinnig am Anfang. Zumindest, wenn man kein Zweiteinkommen hat.
Das ist richtig. Das ist auch etwas, was ich grundsätzlich empfehle. Nur weil einem gerade der Chef nicht passt, sollte man nicht unbedingt den Fehler machen, zu sagen, wisst ihr was, Freunde, ich höre jetzt auf hier und mache mich selbstständig. Und dann erwarten, dass man plötzlich davon leben kann.
Ja.
Denn ich muss gestehen, der Druck, der da entsteht, wenn man nichts anderes, kein anderes Standbein hat, der kann schon psychisch und finanziell natürlich sehr stark sein. Man sollte also, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht am Anfang zweigleisig fahren.
Ja, also es machen auch viele, aber ich kenne eben halt auch einige, die direkt in Vollzeit starten, weil sie eben halt manchmal auch keine andere Wahl haben oder weil es eben halt im Job gar nicht mehr geht, ne? Kenne ich auch einige erfolgreiche Beispiele, aber ich denke auch genauso wie du, also wenn, dann sollte man vielleicht nebenbei starten, ne? Oder wenn man eben halt die Möglichkeit hat, wie ich zum Beispiel vom Amt unterstützt wird, dass man direkt in Vollzeit starten kann, ne? Ich denke auch nicht, dass es bei mir schon nach 1,5 Jahren so weit gewesen wäre, dass ich das wirklich komplett, also dass ich mich komplett selber finanzieren kann, wenn ich nicht direkt in Vollzeit gestartet wäre. Ja, wie sieht denn für dich so ein Arbeitsalltag eigentlich aus? Ist der anders als bei uns in Deutschland? Also erzähl einfach mal ein bisschen.
Also mein Arbeitsalltag, Entschuldigung, wage ich zu behaupten, ist und sehr unterschiedlich von dem, was sich in Deutschland tut, ist aber wahrscheinlich auch unterschiedlich im Vergleich zu anderen VAs, wie das ja hier so schön auf Englisch heißt. Das liegt aber unter anderem an meiner Familiensituation und an meinen persönlichen Vorlieben. Bei mir geht der Wecker meistens so morgens um 10.30 Uhr oder 11 Uhr los, was sich jetzt super anhört. Allerdings muss man dann bedenken, dass ich dann auch erst so gegen 3 Uhr morgens Florida-Zeit schlafen gehe. Auf die Weise habe ich dann aber eben auch die Möglichkeit, wie ich es ja auch mache, mit verschiedenen Zeitzonen zu arbeiten. Hier in den USA gibt es ja mehrere Zeitzonen. Mhm. Und dann habe ich Kunden in Deutschland. Da ist ja meistens ein, zumindest hier, wo ich sitze, da gibt es jetzt einen Zeitunterschied von 6 Stunden. Da muss man schon mal ein bisschen flexibel sein. Ich habe zwischendurch unterrichtet und hatte Schüler, muss ich in dem Fall sagen, in Italien, in der Schweiz, in UK, also da passte meine Arbeitszeiten und meine Flexibilität ganz gut rein. Der Tag fängt dann meistens mit einem Kaffee an natürlich und dann will erstmal der Hund versorgt werden. Und dann fange ich aber auch schon relativ früh an, während ich meine ersten Kaffee schlürfe, schaue ich mir die E-Mails an, schaue sich an, was sich auf Social Media so tut, schaue mir die Nachrichten an. Und dann habe ich meistens, ja, so gegen 12, ich versuche eigentlich das nicht früher zu machen, so um 12 meine ersten Videokonferenzen. Oder Audiokonferenzen, meistens Videokonferenzen, das klappt ja alles mittlerweile ganz gut. Mhm. Und von da gestaltet sich dann der Tag weiter. Ein bisschen Selfcare betreibe ich mittlerweile auch. Das habe ich am Anfang furchtbar vernachlässigt. Aber schon allein deswegen, dass der Hund ausgeführt werden muss, kann ich das ganz gut mit ein bisschen Exercise verbinden. Zwischendurch habe ich natürlich auch Pausen, wobei das leider muss man schon fast sagen, das ist nicht das, was ich normalerweise empfehle, aber in meinem Fall geht das eine sehr schnell in das andere über. Also die Grauzonen zwischen beruflich und privat verschwimmen hier so ein bisschen. Ich habe dann Netflix im Hintergrund laufen und schreibe dann meine Blogartikel oder ähnliches in der Richtung. Und dann meistens abends so gegen 10, 11 Uhr bekomme ich dann nochmal meinen Second Wind und werde nochmal richtig aktiv bis ungefähr 2, 3 Uhr und dann gehe ich schlafen und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Ja, viele denken jetzt sicherlich, oh, die wohnt in Florida, da ist sie doch bestimmt ständig draußen. Aber wir haben ja gerade gehört, das ist so gar nicht.
Nein.
Also ich habe vor kurzem ein Interview mit jemandem in Neuseeland geführt, die versucht das immer so ein bisschen zu bloggen, dass sie auch immer mal wieder das Wochenende frei hat oder so, damit sie raus kann oder so. Wie sind denn bei dir die Wochenenden gestrickt? Arbeitest du auch am Wochenende oder sind die frei?
Offiziell arbeite ich nicht am Wochenende. Also ich habe sozusagen keine Sprechstunde. Das halte ich mir ein bisschen offen. Aber ich sitze jetzt hier, ich lebe in der Nähe von Tampa und in einem der Vororte von Tampa und bin jetzt bis zum nächsten Strand. Es ist nicht so, wie man sich das Florida im Fernsehen vorstellt. Es ist nicht Miami, es ist nicht direkt am Meer oder ähnliches. Man muss schon ein bisschen fahren, um zum Strand zu kommen. Ich bin also alles andere als ein Beach-Babe und könnte mich da auch nicht konzentrieren. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie andere Leute das machen, die immer erzählen, dass sie sich den Laptop schnappen, an den Strand gehen und da arbeiten. Das könnte ich aus mehreren Gründen nicht. Okay. Das mache ich also zu Hause. Den Sonntag halte ich mir frei für spontane Geschichten. Jetzt gerade habe ich mein Büro neu dekoriert und technisch aufgerüstet. Samstags ist Familientag. Da mache ich offiziell gar nichts.
Ja, das ist cool. Also ich versuche mir jedes zweite Wochenende tatsächlich freizuhalten. Meistens klappt es, manchmal nicht, ne? Aber ich kümmere mich dann am anderen Wochenende dann immer so ein bisschen, ich sag mal, um mein eigenes Business, so Buchhaltung und den ganzen Kram, ne, wo unter der Woche keine Zeit ist, genau richtig. Und weil du das mit dem Strand so sagst, also ich glaube, viele sagen das zwar, aber ob sie es wirklich machen, ich meine, am Strand, das blendet ja auch wahnsinnig auf dem Bildschirm, ne? Und dann mit Sand oder so ist ja auch nicht optimal. Also das sehe ich eher skeptisch, muss ich sagen.
Ja, ich muss sagen, wenn man sich Social Media ansieht und jetzt in der Zeit von Instagram und Co., vieles auch im VA-Bereich läuft unter dem Motto Fake it till you make it.
Ja, also
das gehört dazu. Ja. Man muss den Lifestyle auch ein bisschen verkaufen, schätze ich mal.
Ja, das kann durchaus sein. Glaubst du denn, dass in den USA es VA leichter haben als hier in Deutschland? Weil du kriegst das ja so ein bisschen in den Facebook-Gruppen auch immer mit und so.
Ja und nein. Aufgrund der Sprache ist der und aufgrund der Bevölkerungsanzahl ist der Markt hier natürlich unheimlich groß. Mhm. Und da hier auch einfach viel mehr Fläche vorhanden ist und die Entfernungen ganz anders sind, hat es auch nicht jeder so einfach, ins Büro zu fahren. Hier in Florida beispielsweise, zumindest in den Vororten, ist es auch nicht so toll bestellt um die öffentlichen Verkehrsmittel. Also da neigen viele schon, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man von zu Hause aus arbeiten möchte. Mhm. Der internationale Markt ist natürlich riesig. Englisch wird mittlerweile fast überall im Businessbereich gesprochen. Was aber viele merken, die sich an dem internationalen Markt versuchen, ist, dass da die, ich nenne es jetzt mal, weil die Mitbewerber haben die Möglichkeit zu unterbieten, weil sie oft aus Drittweltländern kommen oder sagen wir mal aus Ländern mit geringeren Lebenshaltungskosten. Mhm. Und die können sich das leisten, für sehr geringe Stundensätze zu arbeiten, sehr geringe Stundensätze anzubieten, die man hier als Geschäftsperson, als Businessinhaber, die man einfach nicht realisieren kann. Also ich habe eine Bekannte gehabt, die ist Real Estate Agent, die hatte eine VA aus den Philippinen über eine Agentur, die hat $8 pro Stunde an die Agentur gezahlt und davon hat die VA dann 4 bekommen. Und das mag für dort sicher ein gutes Geld sein, aber das ist nichts, wovon man hier leben könnte. Und das ist sicher etwas, das man sich klar machen muss. Und ja, da kommt es dann eben auch darauf an, die entsprechende richtige Nische und die richtigen Klienten zu bekommen. Es kommt darauf an, wie man sich hier positioniert, dass man eben die Leute bekommt, die nicht unbedingt das Billigste haben wollen, sondern denen es tatsächlich um, ich will damit jetzt nicht sagen, dass in anderen Ländern, dass es da keine Qualität gibt, aber gerade wenn es jetzt um den Marketingbereich geht, ist es sicher auch wichtig, jemanden zu haben, der nicht nur dieselbe Sprache spricht im technischen Sinne, sondern der auch mit der jeweiligen Kultur und dem Business sehr vertraut ist. Es gibt ja sogar eine ganze Menge Unterschiede zwischen der deutschen Kultur und der amerikanischen, beziehungsweise in Florida ist es anders als in New York City. Das sind alles so Feinheiten. Da ist es sicher schwierig, die wirklich gut zu kennen. Für manche Dinge braucht man es nicht. Also, wenn ich jetzt ein Grafikdesigner bin, kann ich das sicher auch aus den Philippinen machen oder aus Thailand oder wo auch immer ich gerade hinreise. Viele verkaufen das ja als den Lifestyle. Digitale Nomaden reisen um die Welt und arbeiten dann ganz bequem aus dem Wohnwagen raus oder eben vom sprichwörtlichen Strand. Für manche Nischen passt das, für andere weniger.
Ja, also die
es gibt aber unheimlich... Entschuldigung.
Alles gut. Die Erfahrung mit den Niedriglöhnen haben wir aber hier in Deutschland auch schon gemacht. Und zwar mit den Agenturen. Also es ist tatsächlich so, dass zwar auf diese Jobangebote, zum Beispiel in den Facebook-Gruppen, sich vorwiegend tatsächlich höherpreisige beziehungsweise wirklich Deutsche mit einem ordentlichen Stundenlohn bewerben. Aber eben halt bei den ganzen Agenturen, die es gibt, tatsächlich auch Leute, ich sag mal, aus osteuropäischen Ländern teilweise arbeiten oder eben halt auch wirklich Philippinen oder Thailand oder so, die, wie du schon gesagt hast, niedrige Lebenskosten halt haben, Lebenshaltungskosten. Und ich glaube, das schreckt auch viele VA gerade am Anfang ab, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie ihren
Stundenlohn ja rechtfertigen sollen. Ne? Also sie fühlen sich dann auch immer in der Not, das zu rechtfertigen. Ne? Und ich glaube, das ist eine ganz große Mindset-Sache, einfach da wirklich hinzukommen, dass man nicht mehr Arbeitnehmer, sondern wirklich gleichberechtigter Partner auch irgendwo ist, dass man selbstständig ist, selber Unternehmer ist. Ne?
Richtig. Es kommt, was ich wiederum im Gegenzug nicht mag, ist sind die gegenseitigen Vorwürfe, die es dann beispielsweise auf Social Media gibt, wenn sich jetzt gerade Beginner im VA-Bereich für entsprechende Beginnerstundenlöhne vermarkten, was ich persönlich okay finde. Es ist nun mal nicht immer einfach, wenn man jemand sagt, ja du, ich bekomme jetzt $50 die Stunde. da die entsprechende Klientel zu finden, ist wunderbar. Nice work if you can get it. Aber viele backen am Anfang natürlich kleinere Brötchen, was ich auch ganz okay finde.
Ja.
Das ist also das andere Extrem, was ich nicht so mag. Ich bin da in gewisser Weise, wenn jemand es sich leisten kann, für $10 die Stunde zu arbeiten und auf das Geld angewiesen ist, freue ich mich in gewisser Weise für denjenigen. Ich selber finde es da nicht so gut, wenn ich die Preise nicht halten kann, aber meine Nische ist mittlerweile ja auch eine ganz andere. Und ich glaube, das ist eines der großen Geheimnisse im VA-Bereich, dass man seine richtige Nische findet, dass man da seine Expertise hat, dass man sich in dem Bereich vermarktet und dass man da eben auch die richtigen Kunden hat. Und manchmal hat man einfach Glück. Ich habe meinen Traumkunden hier gefunden in Florida, mit dem ich seit einigen Jahren zusammenarbeite, der auch mein Mentor mittlerweile ist im Bereich SEO. Ich habe mich SEO zertifizieren lassen, was also wiederum eine Nische ist, eine Spezialisierung, die ich vielen VAs empfehlen kann. Und wie man sich dann vermarktet, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Es muss sich ja niemand zwangsläufig als VA, als virtuelle Assistentin, was für manche altmodischen Arbeitgeber vielleicht mehr so das Geschmäckle hat von Online-Sekretärin. Aber das ist ja nicht der Fall. Das sind ja durchaus, können das hochqualifizierte Spezialisten sein, die Videofilme schneiden, die Übersetzungen anfertigen, die Grafikdesigner sind. Und ich glaube, wenn man das Ganze nicht VA nennt, hat man manchmal bessere Chancen, als Unternehmer für vollgenommen zu werden.
Ja, also ich habe auch gerade jetzt hier im deutschsprachigen Raum wirklich die Erfahrung gemacht, dass Assistent eben halt wirklich häufig mit, naja, besserer Sekretärin gleichgesetzt wird oder besserem Sekretär. Und das ist wirklich, wird doch lange dauern, bis das in den Köpfen der Leute drin ist, dass es eben halt nicht so ist, sondern dass da wirklich auch Spezialisten hinterstecken, die, wie du schon gesagt hast, also echt gut sind im Grafiken gestalten oder Webdesigner oder sonstiges. Ne?
Richtig, richtig.
Ja. Du hast vorhin ganz am Anfang erwähnt, dass du auch Coachings machst. Ist denn jetzt die virtuelle Assistenz dein eigenes einziges Standbein oder machst du auch noch andere Sachen? Also wie gesagt, Coaching?
Ja, ich bewege mich eigentlich immer mehr weg von dem, was man wahrscheinlich als klassische Assistenz bezeichnen würde. Das liegt aber daran, dass meine Nischen einfach anders sind. Ich habe ein ganz unabhängiges zweites kleines Standbein hier, dass ich als Voice-over-Artist nennt man das hier, als deutsche Stimme für eine E-Learning Firma arbeite. Das heißt also, die erstellen Videos, Software-Learning-Videos, Tutorials international und haben für die jeweiligen Zielmärkte die entsprechenden Stimmen und ich bin in dem Fall die deutsche Stimme. Das habe ich einfach mal über eine Anzeige gefunden und hatte mich da seinerzeit, als ich noch nach allen möglichen Jobs gesucht habe, hatte mich da beworben, bin gecastet worden und der Rest ist dann Geschichte, wie man so schön sagt. Das ist auch ein schöner Ausgleich. Aber ich bin ursprünglich, ich wusste schon mit 13 Jahren, ich wollte Schriftstellerin werden und hatte überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Und habe also in dem Bereich eigentlich schon immer arbeiten wollen, habe dann auch, sobald mir das Internet und die ganze Infrastruktur, die dahinter steht, das erlaubt hat, in dem Bereich gearbeitet, habe als Ghostwriterin gearbeitet. Und vor ungefähr einem Jahr stellte ich dann fest, es kam alles zusammen. Die Erfahrungen, die ich im VA-Bereich gemacht habe, dass ich dann eben immer mehr angefangen habe, mehr eine Mentorfunktion für andere VAs oder werdende VAs einzunehmen. Ich bin ausgebildete Sängerin, habe früher bereits als Gesangslehrerin gearbeitet, habe hier am Anfang Deutsch unterrichtet, auch auf Online-Basis, und habe dann auch mehr und mehr festgestellt bei meinen Kunden, dass ich nicht nur Assistenzaufgaben übernommen habe, sondern mehr und mehr auch ja an der Strategiefindung beteiligt war oder beziehungsweise denen erst einmal beigebracht habe, wie man überhaupt mit einer Assistentin / virtuellen Assistentin arbeiten kann. Und da die Leute, mit denen ich arbeite, meistens selbst Kleinunternehmer sind oder bestenfalls, ich will das gar nicht werten, Kleinunternehmer sind oder mittelständische Unternehmen sind, könnt ihr eine ganze Menge Beratung gebrauchen. Und ich bin jetzt mehr und mehr dabei, das als meinen Schwerpunkt anzugehen. Das heißt, Coaching sowohl für virtuelle Assistentinnen und Freelance-Writer, Leute, die jetzt also mit dem Schreiben als Autor, als Content-Creator oder wie auch immer Geld verdienen wollen. Bin auch gerade dabei, mein erstes Buch zu dem Thema zu schreiben, was Mitte dieses Jahres, wenn ich die Frist hinbekomme, erscheinen wird. gebe aber bereits jetzt auch schon entsprechende Privat-Coachings zu dem Thema. Das heißt also, jemand, der sagt, hey, ich kann schreiben, ich habe nur keine Ahnung, wie ich jemanden finde, der mich dafür bezahlt, das bin dann ich. Und da auch das im weitesten Sinne unter das Thema virtuelle Assistenz fallen kann, passt das wunderbar. Darüber hinaus bin ich aber, und da komme ich eben auf meine Erfahrung zurück, die ich hier gemacht habe, als ich sozusagen mit nichts angefangen habe, mich zu positionieren. Ich hatte auch kein Geld, um das ins Business zu stecken. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte für sich. Man braucht ja durchaus, je nachdem, welches Klientel man hat oder welche Nische man hat, entsprechende Ausrüstung. Möglicherweise auch mehr als nur ein Laptop. Mittlerweile bin ich eben dann so weit, dass ich im weitesten Sinne Unternehmerinnen, das ist jetzt einfach meine Nische, Unternehmerinnen Coachings anbiete, die im professionellen Bereich in welcher Weise auch immer tätig sind, was sowohl die Positionierung betrifft, was das Marketing betrifft, aber auch was organisatorische Abläufe betrifft, Selbstorganisation und da man, glaube ich, vielerorts die psychische Belastung, die mit dem Aufbau eines Business in Zusammenhang steht, unterschätzt, gebe ich also auch in dem Bereich Stressmanagement und dergleichen Coachings. Ich muss sagen, auch das ist eine Sache, die man in Social Media feststellt, wenn man in den richtigen Gruppen unterwegs ist. Es ist ein großer Markt da für Leute. Genau deshalb, weil man sich ja nach außen hin fake it till you make it. Man will sich erfolgreich darstellen. Man erzählt allen möglichen Leuten, wie toll man selbst ist, wie wunderbar das Leben in diesem speziellen Business gerade ist, wie viel Geld man macht. Aber wie das Nervenkostüm dann tatsächlich aussieht, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und solche Sachen wie Stressmanagement, Organisation und dergleichen, das sind Dinge, die müssen erstmal, viele Leute müssen das erstmal lernen. Und auch die Isolation, die man hat, wenn man plötzlich von zu Hause aus arbeitet, man trifft sich halt nicht mehr mit den Kolleginnen in der Kaffeeküche zwischendurch und hat dann Tratsch. Also das ganze soziale Umfeld ändert sich. Das sind Dinge, die viele Leute am Anfang möglicherweise unterschätzen. Ich selbst hätte nicht gedacht, dass ich das mal vermissen würde, aber manchmal passiert auch das. Es ist also so ein bisschen ein Allround-Package, was ich Unternehmerinnen anbiete oder werdenden Unternehmerinnen. Ja. Das heißt, ich bin möglicherweise nicht mehr die Sekretärin oder Assistentin, aber bin dann durchaus in der Lage, denen die entsprechenden Personen zu vermitteln oder den Leuten zu helfen, wie sie denn die entsprechende, dabei zu helfen, die entsprechende Assistenz zu finden.
Wenn, ja.
Also das finde ich total cool. Das fängt jetzt hier in Deutschland auch so langsam an mit dem Coaching für virtuelle Assistenten. Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche Positionierungen, welche, die sich auf Mindset spezialisieren. Dann gibt es Gruppencoachings, ne? Es gibt welche, die sich auf Kundenakquise spezialisiert haben, ne? Also die Bandbreite wird auch sehr groß mittlerweile. Und das finde ich absolut cool. Als ich damals gestartet bin, gab es eigentlich so gut wie gar nichts, ne? Und das ist absolut genial. Wir müssen jetzt auch langsam mal zum Schluss kommen. Hast du vielleicht noch so einen Tipp, ich sag mal, wenn jemand in den USA zum Beispiel als VA arbeiten möchte, wie er am besten starten kann?
Wenn man bereit ist, am Anfang kleine Brötchen zu backen, kann man sich natürlich, so war das bei mir durchaus, in solchen Webseiten wie Fiverr umschauen oder auch anderen Freelancer-Portalen. Es gibt tatsächlich eine Riesenanzahl von Webseiten, Jobboards für Freelancer. Und das ist mit eines der Dinge. Ich habe da ja mittlerweile angefangen, eine kleine Linksammlung aufzubauen mit interessanten Seiten. Es hat eine Weile gedauert, die zusammenzustellen, aber da findet sich schon einiges. Aber ich muss tatsächlich sagen, Fiverr ist erstaunlicherweise, auch wenn das bei manchen so einen kleinen, ja, nicht ganz so tollen Ruf möglicherweise haben mag, ist für mich eine tolle Weise gewesen, einzusteigen. Ganz wichtig ist natürlich Social Media, sowohl was den Kundenfang in Anführungsstrichen betrifft, als auch das Networking und das Lernen mit und von anderen Kollegen oder Kolleginnen. Und Bloggen ist sicher, also sich selber eine Internetpräsenz aufzubauen, über die man dann auch gefunden werden kann, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man sollte seine Kunden dort abholen, in Anführungsstrichen, wo sie sich sowieso schon aufhalten. Das heißt, Social Media in den richtigen Gruppen, dort seine Expertise zur Verfügung zu stellen, dort erstmal eine Beziehung zu potenziellen Kunden aufzubauen, anstatt den direkt an Sales Pitch um die Ohren zu hauen. Das ist sicher eine der besten Möglichkeiten, um die richtige Kundschaft an Land zu ziehen, muss man so sagen, auszudrücken.
Ja, cool. Also ich glaube, da kann man auch viel für Deutschland adaptieren. Und ja, ich bin echt dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast, auch aufgrund des Zeitunterschiedes. Bei mir ist
danke für die Möglichkeit.
Und ich fand das total interessant, mal so das aus deiner Sicht zu sehen. Und ja, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten.
Danke dir.
Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen, ich sag mal, Restarbeitstag.
Ja.
Und ja, wir hören uns auf jeden Fall.
Sehr gerne und dir einen guten Start in den Arbeitstag.
Dankeschön. Bis dann.
Bis dann.
So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick in das Leben einer VA in den USA gewonnen und auch, wie man als VA vielleicht in den USA starten kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes oder vielleicht auch ein Like auf Facebook freuen. Und wenn ihr noch Ideen habt oder Wünsche, was in den nächsten Folgen angesprochen werden soll, worüber ich reden soll oder welchen Interviewpartner ihr euch wünscht, dann schreibt mir doch einfach eine Mail oder eine PN per Facebook. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge.